Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und wir stellen uns in dieser Episode die Frage, wie schmeckt Armenien? Und diese Frage beantwortet mir die Journalistin und gebürtige Armenierin Anna Arijanyan, die in Hamburg lebt und für den Stern schreibt. Sie hat gemeinsam mit ihrer Freundin Mariana Deenyan, die ebenfalls aus Armenien stammt, ein faszinierendes Kochbuch über die armenische Küche verfasst. Jerivan, die armenische Küche. Und Anna nimmt uns in dieser Episode mit auf eine inspirierende Reise durch die kulinarischen Schätze von Armenien, gewürzt mit Geschichte und mit Einblicken in die armenische Kultur. Und ich bin ganz begeistert und möchte da auf jeden Fall sofort hinreisen in dieses Land am südlichen Kaukasus, das so groß ist ungefähr wie Brandenburg, aber eben eine ganz, ganz große Geschichte hat und, wie ich jetzt erfahren durfte, auch kulinarisch sehr, sehr viel zu bieten hat. Wir finden hier natürlich vieles, was wir auch aus der orientalischen Küche kennen und aus der südeuropäischen Küche und auch ein bisschen Sowjetunion, denn Armenien war mal eine Sowjetrepublik. Aber hört rein und folgt den spannenden Ausführungen von Anna Arijanyan. So schmeckt Armenien. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar. Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Food Talker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken. Viel Spaß wünsche ich mit Anna Arijanyan und der Frage, wie schmeckt Armenien? Ich sage herzlich willkommen. Anna, ich will keinen Fehler machen. Anna Arijanyan. Also das DZ, Dschungel, das war gut.
In Dschungel.
Dschungel. Und Jan, da weiß ich, armenisch.
Richtig.
Und das ist nämlich unser Thema heute. Wie schmeckt Armenien? Und sie ist natürlich nicht alleine gekommen. Sie hat ein Buch mitgebracht. Ihre Co-Autorin hat sie nicht mitgebracht.
Leider hatte die keine Zeit.
Leider hat sie keine Zeit. Aber das Buch habt ihr beide zusammen verfasst.
Richtig.
Und wir schlagen es gleich auf und reisen nach Armenien.
Wir reisen nach Armenien.
Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie der Titel jetzt ausgesprochen wird. Ich probiere es, ja?
Mach mal.
Jerewan.
Perfekt.
Jerewan?
Ja.
Aber ist Jerewan das Erivan?
Ja.
Ja.
Richtig.
Kennen das eigentlich noch die Leute?
Radio Erivan.
Ja, kennt
die,
man
Älteren,
das?
Die Älteren erinnern sich.
Ja? Ja. Fragen Sie Radio Erivan oder
ja,
wie war das?
Im Prinzip ja.
Im Prinzip ja. Klären wir nochmal auf, nachher.
Also,
oder jetzt,
das können wir, auch jetzt machen. Kleiner Geschichtsexkurs. Es gab kann man sagen, Kabarett-Sendung, eine Satire-Sendung im Radio, die hieß Radio Erivan. Die wurde irgendwann auch mal schriftlich. Im Prinzip, ne, ich fange jetzt wieder an, im Prinzip geht es darum, dass Radio Erivan eine fiktive Radiostation war, wo Hörer und Hörerinnen Fragen einreichen konnten und die Redakteure bei Radio Erivan haben sie dann live auf Sendung beantwortet. In Wahrheit war es aber so, dass das eine Art Kabarett war oder Satire, um mehr oder weniger versteckt die Sowjetführung zu kritisieren. Das gab es auf Russisch im Original.
Ah.
Und irgendwann wurde es dann aber auch auf Deutsch übersetzt und in der DDR übertragen, weil die DDR war ja auch, ne? Also Ostblock kennen wir ja. Das war einfach eine sehr subtile und ein bisschen versteckte Art, dann die DDR-Führung zu kritisieren.
Yeah.
Und dann kamen eben solche Witze zustande. Oh Gott, kann ich denn einen auswendig?
Ich bin auch die ganze Zeit am Grübeln, aber wenn du einen findest, ist gut.
Frage an Radio Erivan. Ist es erlaubt, den obersten Sowjet zu kritisieren? Im Prinzip ja, das machst du aber nur einmal.
Sehr gut.
Genau. Und das gab es und das war wirklich sehr, sehr sympathisch. Und die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren kennen das wahrscheinlich
nicht mehr. Das war total bekannt. Ja. Das war wirklich populär. Und daher kennt man Erivan. Man hat es wahrscheinlich nicht richtig verorten können. Mhm. Man hat irgendwo gedacht, oh, da hinten Sowjetunion ganz am Ende.
Richtig.
War ja zu der Zeit eine sowjetische Republik, Armenien.
Richtig.
Aber vorher müssen wir noch mal aufklären. Anna, die kann nämlich gut erzählen. Die hat nämlich immer einen eigenen Podcast gehabt.
Ja.
Und sie kann auch gut schreiben. Sie ist nämlich Journalistin. Ja. Und da ging es dann auch irgendwann, oder da konntet ihr gar nicht anders, als zu sagen, wir machen ein Kochbuch, oder?
Richtig. Fangen wir
chronologisch an.
Fangen wir mit der Geburt, nein, mit dem Gedanken an über dieses Kochbuch an. Ich habe eine wunderbare Freundin und Kollegin, Mariana Denian. Sie ist genauso wie ich Journalistin. Wir arbeiten aber nicht beim selben Arbeitgeber. Aber sie ist auch genauso wie ich Deutsch-Armenierin. Wir haben uns vor einigen Jahren, fast über 10 Jahren, durch das Internet kennengelernt. Eine Internetbekanntschaft. Und haben uns gefreut, dass wir beide ähnliche Biografien haben tatsächlich. Wir waren beide kleine Kinder, als unsere Familie mit uns aus Armenien nach Deutschland gekommen sind. Und wir sind beide irgendwann Journalistinnen geworden. Und genau, wir haben uns online kennengelernt, haben uns ganz, ganz viel ausgetauscht. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wann immer wir sowohl beruflich als auch privat mit anderen Menschen über Armenien gesprochen haben, das Interesse bei besonders einem Themengebiet sehr groß war, nämlich das Essen. Immer dann, wenn wir
ist doch sowieso das Wichtigste,
ist
oder?
Immer das
die Grundlage von allem.
Das ist das angenehmste Gesprächsthema überhaupt. Und immer, wenn wir über armenisches Essen erzählt haben, geschrieben haben, gesprochen haben, gesendet haben, waren die Rückmeldungen wirklich so toll, dass wir uns gedacht haben, eigentlich braucht es ein armenisches Kochbuch auf Deutsch. Es ist jetzt nicht so, dass es bis dahin keine armenischen Kochbücher auf Deutsch gegeben hätte.
Es gibt ja alles schon.
Es gab ja alles schon mal. Aber wir wollten eins machen, das mehr als nur eine Rezeptsammlung ist. Weil wir auch gemerkt haben, dass es zu jedem armenischen Gericht auch eine eigene Geschichte gibt. Und diese Geschichte ist nicht nur oberflächlich. Sie ist nicht nur, dieses Gericht machen die Dorfbewohner XY gerne zu Ostern. Sondern es geht ganz, ganz tief in die armenische Geschichte mit rein. Es hat auch ganz viel mit armenischer Politik zu tun. Es geht ganz viel, und das ist ja das Absurde, dieses angenehme Thema Essen hat auch ganz viel mit unangenehmen Themen zu tun bei so einem Volk wie den Armeniern.
Man kann über das Essen, genau, in ganz andere Sphären noch abdriften und dabei aber immer so ein bisschen die Form wahren und sagen, wie war das bei Tisch? Nicht über Krankheiten und nicht über Politik reden,
richtig,
aber über Essen dürfen wir doch reden. Und wenn wir dann mal ein bisschen abweichen, richtig, dann ist es im Prinzip erlaubt.
Und im Prinzip ist es bei armenischem Essen so, ganz viele Gerichte kennen wir eigentlich auch nur, weil es Menschen gab, die trotz Kriegen, Vertreibung, Völkermord dieses Wissen über diese Gerichte bewahrt haben und diese Gerichte irgendwann weitergekocht haben an ihren neuen Wohn- und Lebensorten, für ihre Familien, die abseits von ihrer Heimat aufgewachsen sind. In den allermeisten Fällen waren das Frauen. Also gäbe es armenische Frauen nicht und ihre unfassbare Resilienz trotz dieses ganzen Leides, hätten wir dieses Buch nicht schreiben können.
Wollen wir da ein bisschen tiefer einsteigen bei dem Thema Kriege,
ja,
Völkermord, Vertreibung?
Ja.
Vielleicht noch ein Satz. Vertreibung bedeutet natürlich auch, dass euer Volk, ich sag das jetzt mal so, euer Volk ja auch überall ist. Überall,
genau,
auf der Welt verbreitet. Du hast es eben gerade kurz erzählt, da eine Tante zweiten Grades, da ein Onkel dritten Grades. Also einmal, du könntest dich wahrscheinlich über alle Kontinente einmal.
Es gibt im Prinzip, gibt's auf allen Kontinenten Armenier. Und es ist, das ist, glaube ich, eine sehr, skurrile Eigenschaft des armenischen Volkes, dass es mehr Menschen außerhalb Armeniens gibt als in Armenien,
ja,
selbst. Die armenische Diaspora ist ungefähr 3 bis 5 Mal so groß wie die armenische Bevölkerung in Armenien selber. Und das liegt nicht nur daran, dass Armenier total reisefreudig sind und gerne auswandern, sondern es liegt vor allen Dingen an sehr einschneidenden Ereignissen wie dem Völkermord 1915. Was einfach ein unfassbares Trauma in diesem Volk hinterlassen hat, aber auch dafür gesorgt hat, dass es riesige armenische Communities zum Beispiel in den USA gibt, in Russland, in Frankreich, aber auch überall sonst auf der Welt.
Mhm,
und auch das hat eben auch dazu geführt, dass das, was wir armenische Küche nennen, eigentlich gar nicht so richtig hundertprozentig zu fassen oder zu definieren ist, denn es ist immer davon abhängig, wen und wo man fragt.
Naja, und das, was dann mitgenommen wurde als, ja, als Blaupause, als Rezept, das hat sich dann ja auch gewandelt. Und wahrscheinlich hat es sich in den USA anders gewandelt als bei denen, die nach, sag mir was anderes, nach Frankreich gegangen
oder
sind.
Russland.
Oder Russland, ja.
Und vor allen Dingen die... Die Grundbedingungen waren ja auch schon sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt ja, es gibt eine Sache, die man über Armenien und das armenische Volk wissen muss. Es gibt im Prinzip zwei große Regionen und Bereiche, die wichtig sind, um zu verstehen, was Armenien und das armenische Volk heißt. Es gibt Ostarmenien. Ostarmenien ist das, dieses Gebiet oder dieser Bereich, den man bezeichnet, was sich über die Jahrhunderte hinweg entwickelt hat rund um den Staat Armenien, wie er jetzt ist, im Südkaukasus. Also
Armenien müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen
muss ich mal erklären.
Genauer verorten,
Armenien
ja?
liegt im Südkaukasus, östlich von der Türkei, umringt von Ländern wie Georgien, Aserbaidschan und Iran. So ungefähr kann man das verorten. Und von der Größe her ist Armenien, wie es jetzt existiert, ungefähr so groß wie Brandenburg. Armenien war aber mal viel größer.
Wollte ich gerade sagen.
Armenien quasi als Staat gab es eigentlich schon in der Antike. Armenien war über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg in unterschiedlichen Staatsformen unterwegs. Mal war es ein Königreich, dann wiederum war es eine Kolonie. Dann wiederum hatten die Armenier zwischenzeitlich überhaupt kein richtiges Staatsgebilde, sondern waren irgendwie aufgeteilt. Und dieses Aufgeteiltsein zeigt sich jetzt noch in die Teilung, sage ich mal, oder die ideologische Teilung zwischen Ost- und Westarmenien. Ostarmenien ist eben das, was früher zum Beispiel unter persischer Herrschaft war, dann im russischen Zarenreich, dann in der Sowjetunion. Und Westarmenien ist das, was lange, lange Zeit quasi der Ostteil des Osmanischen Reiches war. Im Osmanischen Reich gab es sehr große armenische Provinzen, die auch wirklich unter armenischer Verwaltung standen. Es war selbstverwaltet, die haben da alles organisiert. Es gab Städtenamen, die waren auf Armenisch. Es gab armenische Schulen, armenische Kirchen und so weiter und so fort. Bis dann Ende des 19. Jahrhunderts die osmanische Führung immer, ich sag jetzt mal, nationalistischer und extremistischer fanatischer wurde. Und darauf aus war, ein muslimisches und türkisch-rheinisches osmanisches Reich zu schaffen.
Ja.
Und Ende des 19. Jahrhunderts begannen schon die ersten Massaker, die ersten Angriffe auf armenische Communities. Es gab
Ende des 19. Jahrhunderts.
Ende des 19. Jahrhunderts.
Das heißt, in der Zeit sind wahrscheinlich auch schon, man war immer schon reisefreudig, aber da sind auch schon viele dann auch.
Da sind schon sehr, sehr viele geflohen.
Geflohen, ja.
Und irgendwann hat sich das dann, ist das dann eskaliert, 1915 mit quasi, das war der Beginn, wie man jetzt offiziell sagt, des Genozids, des Völkermords an den Armeniern. Es wurden am 24. April 1915 rund 100 armenische Intellektuelle, große, große Köpfe im Osmanischen Reich, armenischen Ursprungs, in den Stadtzentren versammelt und verhaftet. Viele wurden sofort erschossen. Einige wurden sehr, sehr, sehr lange in den Gefängnissen gehalten und gefoltert. Und dann ging man sehr, sehr systematisch vor, fast industriell. Also es war fast schon wie so eine Blaupause dessen, was der Holocaust dann ein paar Jahrzehnte später war.
Ja.
Man hat die Rechte der armenischen Bevölkerung immer weiter eingeschränkt, bis sie irgendwann überhaupt keine Rechte mehr hatten. Man hat sie aus ihren Häusern vertrieben und sie entrechtet und ihnen ihre Besitztümer weggenommen. Dann gab es Massendeportationen und Todesmärsche in die syrische Wüste. Und auch das Deutsche Kaiserreich, was damals ein Verbündeter der Türkei war, hat nicht nur Kenntnis gehabt von diesem Genozid, sondern war auch aktiv daran beteiligt. Also deutsche Generäle, deutsche Offiziere waren vor Ort in der Türkei, haben teilweise Schießbefehle gegeben oder Marschbefehle gegeben, auf diese Todesmärsche. Also Deutschland hat sich tatsächlich als Kaiserreich mitschuldig gemacht damals. Das wurde auch 2016, meine ich, 2016 oder 2006, ich weiß nicht mehr, im Deutschen Bundestag als das 2016, als der Genozid an den Armeniern offiziell von Deutschland als Genozid anerkannt wurde, in der sogenannten Armenien-Resolution oder Genozid-Resolution, wurde auch das im Deutschen Bundestag nochmal deutlich gemacht, dass wir nicht nur diese Anerkennung machen und den Völkermord Völkermord nennen, sondern wir sind uns auch dessen bewusst, dass wir als Erbe des Deutschen Kaiserreichs eine Mitschuld tragen, eine Verantwortung tragen und wir um jeden Preis verhindern müssen, dass sowas nochmal passiert.
Okay, also das wusste ich so nicht. Also ja. Das ist mir jetzt auch neu, dass es da eine Mitschuld gab und das beziehungsweise eine Beteiligung gab.
Ja.
Aber das ist so ein tragisches Ereignis und das ist ja nicht nur ein Ereignis, das ging ja über mehrere Jahrzehnte und
richtig.
Wie wir jetzt auch gerade festgestellt haben, es gab ja immer wieder unterschiedliche Konstellationen von Vertreibung, von Krieg. Das macht natürlich etwas mit einem Volk, nicht? Und das braucht natürlich auch irgendwo eine Identität.
Klar.
Und das ist zum einen ja eine kulturelle Identität und Essen ist Kultur.
Essen ist Kultur.
Und das bringt dann zusammen. Gibt es, ich springe jetzt mal, also gibt es denn so eine Zutat oder mehrere Zutaten oder ein Gericht, wo du sagst, daran erkenne ich, hier wird armenisch gekocht. Könntest du das so erkennen?
Es gibt keine exklusiv armenische Zutat. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die armenische Küche eigentlich eine sehr einfache und niedrigschwellige Küche ist. Und viele Menschen, gerade hier in Mittel- und Westeuropa, wundern sich, wenn sie zum Beispiel jetzt dieses Kochbuch aufschlagen, dass keine in ihren Augen exotischen Gewürze in den Zutatenlisten drin sind. Es sind, also wenn da Gewürze aufgelistet sind, in den meisten Fällen Salz, Pfeffer, Paprikapulver zum
Stimmt,
Beispiel.
Das ist mir auch aufgefallen.
Höchstens mal Muskatnuss.
Ja.
Zimt. Das liegt einfach daran, dass die armenische Küche per se weniger auf viele unterschiedliche Gewürze setzt, sondern mehr auf Kräuter. Armenien, vor allen Dingen die Republik Armenien jetzt, ist ja im Südkaukasus angesiedelt.
Möchtest du noch einen Brennnesseltee? Brennnesselkirsch.
Ne? Ich habe noch.
So ist es ja nicht.
Und diese Region im Südkaukasus ist sehr, sehr, sehr bergig. Was bedeutet, dort wachsen alle möglichen Wildkräuter, ganz, ganz viel grünes Blattgemüse. Und darauf baut eigentlich auch die armenische Küche. Also nicht nur in den fertig zubereiteten Gerichten selbst, sondern es gehört eigentlich auch so ein bisschen zu jedem armenischen Mahlzeitentisch dazu, dass quasi gemeinsam mit den Vorspeisen immer eine große Platte frischer Kräuter auf dem Tisch steht. Nicht geschnitten, ganz, mit den Stängeln. Unterschiedliche Kräuter. Und man isst diese Kräuter quasi begleitend zu den Vorspeisen.
Meistens so wie sie sind.
So wie sie sind. Meistens, das nennt man Charganachi. Und Charganachi bedeutet gemischte Kräuter. Und es ist in den meisten Fällen, kein Gesetz, ne? Aber in den meisten Fällen ist das eine Mischung aus Basilikum, und zwar armenischem Basilikum. Der ist rot oder violett, ähnlich wie Thai-Basilikum, aber nicht ganz so scharf.
Ja.
Petersilie, Koriander, Dill, was hatten wir noch? Brunnenkresse.
Brunnenkresse, noch was Zwiebeliges dabei?
Genau, und meistens Frühlingszwiebel oder Schnittlauch oder beides.
Mhm.
Genau, und die stehen dann halt einfach so, wie sie sind, natürlich gewaschen und gereinigt und geputzt und so weiter, auf dem Tisch. Und dann hat man quasi im Vorspeisengang ganz oft Lavash, das ist dieses sehr flache armenische Fladenbrot, das so ein bisschen an Tortillabrot erinnert. Man nimmt sich so ein Fladen, so eine Scheibe davon und wickelt die Kräuter darin ein. Meistens kommt dann noch ein bisschen Schafskäse, Feta da mit rein. Manchmal Butter, wenn man Lust hat, aber eigentlich braucht man es nicht, weil der Schafskäse sehr cremig ist und sehr salzig. Und das ist die perfekte Mischung. Also für mich ist das sozusagen das einfachste und gleichzeitig so das armenischste Essen, was ich kenne. Und ich könnte das den ganzen Tag essen. Frisches Lavash, ganz viele Kräuter mit drin, Schafskäse, eingerollt wie so ein Wrap, abbeißen.
Also das Lavash ist dann natürlich weich, muss ja sein, sonst könnte ich es ja nicht rollen.
Genau, es ist weich.
Und das kann ich das auch lagern? Oder ist es immer frisch gebacken?
Sobald es frisch gebacken ist, wenn du es an der Luft für ein paar Minuten lässt, ist es fest. Es trocknet sehr, sehr schnell und hat dann so eine Chips-Konsistenz. Das heißt, wenn du es weich essen willst, musst du es luftdicht verschließen. Du kannst es aber auch lagern und du kannst es sehr, sehr lange lagern. Das ist ja die Eigenheit von ganz, ganz vielen armenischen Gerichten. Ganz vieles kannst du lagern. Monatelang. Und wenn du es dann wieder frisch haben willst.
Wenn ich also auf dem Weg in die Berge oder ins Feld bin oder sonst, ich brauche was.
Du brauchst was, was einfach haltbar ist. Und wenn du es dann wieder weich haben willst, ja, dann beträufelst du das Lavash mit ein paar Tropfen Wasser, legst ein Handtuch da drauf.
Handtuch.
Und dann ein Küchentuch.
Ja, ja. Ist schon klar. Haben wir eigentlich auch,
ein Tuch.
Haben wir eigentlich auch gesagt, wie das gebacken wird? Noch nicht, ne?
Nee,
das Handtuch fand ich nur so gut.
Pass auf.
Weil ich freue mich noch aufs Kissen.
Du freust dich aufs Kissen. Ich erzähle noch mal kurz, wie man Lavash wieder frisch macht.
Ja, ich bin ein Joke-Killer, ne?
Man legt das Handtuch drauf, nachdem man das Lavash ein bisschen angefeuchtet hat, damit die Feuchtigkeit überall durchdringt und nicht sofort wieder verdunstet. Und dann, nach ein paar Minuten, hast du wieder super weiches Lavash, wie frisch aus dem Ofen und kannst es benutzen, so wie du willst. Aber jetzt kommen wir dazu, wie wird Lavash eigentlich
gebacken? Darf ich noch eine Frage stellen?
Natürlich.
Wie groß ist es denn? Was hat das für ein Durchmesser?
Breite mal deine Arme aus.
Wieso?
So, diese Spannweite.
Nein.
Doch.
Nein, so doch groß?
So groß ist Lavash.
Und ganz dünn?
Und ganz dünn. Und um es quasi zu portionieren, pro Person, pro Portion, schneidet man es halt einfach in so Streifen. Und diese Streifen haben ungefähr die Größe von so einer Zeitschrift oder von diesem Buch hier. Also du hast einfach so ein Rechteck, Lavash, und das kannst du dann, damit kannst du machen, was du willst.
Also ich brauche eigentlich nur Lavash.
Ja.
Dann gehe ich in den Berg. Ne?
Und dann sammelst du frische Kräuter.
Zieh mir meine Kräuter.
Idealerweise bist du ein Schäfer, der mit seinen Schafen umherzieht. Dann hast du halt auch immer deinen Käse mit dabei, hausgemacht. Und dann rollst du das alles ein und dann hast du dein Proviant für den Tag.
Herrlich, ne? Ich hatte ja jetzt... Jetzt backen wir es aber erstmal.
Jetzt backen wir es erstmal. Wir müssen ja an das Lavash kommen. Also, es gibt in Armenien quasi zwei Varianten, Lavash zu backen. Das eine ist die traditionelle Variante, was heutzutage eigentlich gar nicht mehr so gemacht wird, es sei denn zu Showzwecken oder vereinzelt in abgelegenen Dörfern, wo man das wirklich noch traditionell per Hand macht. Und das ist im Tonid. Tonid ist ein Ofen, der in die Erde eingebaut ist, in den Boden. Es ist so, dass ganz unten, also ungefähr so einen Meter in die Erde rein, wird ein Loch gemacht, meistens zementiert, oder mit Lehm ausgekleidet. Und unten auf dem Boden kommt dann Feuer. Feuerholz, Holzkohle, Zweige, was auch immer. Irgendwas, was richtig schön gut brennt. Dann feuert man den Ofen an. Und wenn der Ofen und die Wände ringsherum heiß sind, richtig glühend heiß, dann nimmt man den Lavashteig, rollt ihn richtig fein aus. Also du stellst dir zum Beispiel Pizzabäcker in Italien vor, wie sie auf ihren Unterarmen den Pizzateig hin und her wirbeln, bis er hauchdünn ist wie Papier und man fast durchgucken kann. So dünn wird er umhergewirbelt und das machen nur Frauen. Die sitzen dann da, wirbeln die Lavashfladen so herum, bis sie wirklich hauchdünn und riesig sind. Ich sag ja Armspannweite.
Und die haben aber diese Elastizität, dass sie
nicht... Die haben die Elastizität, die reißen nicht. Also echte Profis
kriegen. Die sind auch richtig lange geknetet dann und geruhen und es ist wirklich auch nur Wasser und Mehl.
Wasser, Mehl, Salz und Sauerteig. Das ist ein Sauerteig.
Mhm.
Und dann, wenn er wirklich dünn ist, dann kommt das Kissen zum Einsatz, was du gerade so angeteasert hast. Es gibt nämlich, stell dir so ein richtig großes Nackenkissen vor, aber ganz lang.
Ja.
Wie so ein Bügelbrett.
Ach so, ja, das ist okay.
So, das ist meistens mit Heu oder Stroh gefüllt und dann ist da so ein dickes Stück Stoff drüber genäht. Und auf dieses Kissen kommt jetzt dieser hauchdünne Teig, der wird da drauf gelegt. Und hinten auf diesem Kissen ist so ein Holzgriff.
Ja.
Und du packst diesen Holzgriff, beugst dich über diesen knalleheißen Ofen, deine Augenbrauen werden weggebrannt.
Ja, ist ja noch
du hältst Grad deine da drin. Hand rein, du spürst deinen Arm nicht mehr.
Cooler Job.
Und schlägst mit voller Kraft, also diese Frauen haben auch Muckis, da träumt Schwarzenegger von. Du haust mit voller Kraft dieses Kissen an die Ofenwand von innen. Und es bleibt natürlich kleben. Und gart dann für maximal 30 Sekunden. Dann ist es
bleibt
fertig.
Natürlich kleben, wenn man Übung hat.
Wenn man Übung
wahrscheinlich
hat.
Wahrscheinlich liegen am Anfang liegen.
Ich habe es ja probiert. Mariana und ich haben es probiert. Das war schwierig. Wenn man Übung hat, bleibt es kleben. Und nach maximal 30 Sekunden nimmt man so einen Schürhaken und zieht einfach das fertig gebackene Lavash von der Ofenwand hoch und legt es auf einen Stapel. Und dann sind die fertig.
Aber nun sagst du ja, das ist so groß. Also Wagenrad groß.
Ja.
Das heißt, das Kissen ist ja aber nicht so groß. Wie
das
Wagen.
Ist ja rechteckig.
Ja, ja.
Das Kissen hat genau die gleiche Form.
Boah, aber ist ja riesig dann.
Das ist riesig. Das ist riesig und vor allen Dingen ist es schwer, weil es mit Stroh und Heu gefüllt ist. Dann ist noch diese richtig dicke Stoffschicht drauf und hinten hat es ja ein Holzbrett.
Aber das muss ja immer dann die richtige Temperatur haben und das gibt's nicht mehr, ne? Das wird nicht mehr so
Wie gesagt, nur noch zu, also um Touristen zu zeigen, wie man es früher gemacht hat. Das wird gemacht oder so wir waren an so bei so einer Lavash Masterclass, an so einem Workshop haben wir teilgenommen. Wir waren ja 2023, Mariana und ich, in Armenien für 2,5 Wochen und haben dort unsere Recherchereise gemacht, haben an verschiedenen Masterclasses teilgenommen, haben uns zeigen lassen, wie man was macht, wie man Lavash backt, wie man verschiedene Gerichte zubereitet. Von richtigen Profis wurde uns das gezeigt. Und unter anderem waren wir eben Lavash backen. Und zu solchen Zwecken wird das halt noch so gemacht. Aber da Lavash einfach zu den Grundnahrungsmitteln in Armenien gehört, kann man sich eigentlich nicht darauf verlassen, dass das alle per Hand traditionell machen. Sondern das wird mittlerweile industriell hergestellt. Und dann ist es so, ich weiß nicht, kennst du diese Toaster in Hotels? Wo das Toast auf so einem Laufband durchfährt.
Durchwandert, ja.
Ja. Stell dir das in groß vor und dann hast du wirklich eine Lavashmaschine. Du knetest den Teig, rollst den aus.
Ich muss nur lachen über Lavashmaschine.
Du hast eine Lavashmaschine. und dann legst du diesen Teigfladen auf dieses Laufband. Das Laufband läuft einmal durch diesen heißen Ofen, kommt dann am Ende frisch gebacken raus, du nimmst es raus. Das wird in Brotfabriken im ganzen Land so gemacht. Und es schmeckt wirklich super gut und steht dem traditionellen Lavash in nichts nach.
Und kriegt man das hier auch? In Deutschland?
Schwierig. Ja? Also es wird, glaube ich, stellenweise importiert. Es gibt einige Läden in Deutschland, die Lavash verkaufen. Meistens tatsächlich tiefgekühlt.
Okay.
Und dann
aber dann gefaltet, oder?
Dann gefaltet, genau. Gefaltet und dann in so Folie eingeschweißt und so. Und wenn du es dann auftaust, dann hast du wirklich wie so ein Bettbezug, was du so zusammengefaltet hast. Über
wie so ein Spannbettlaken,
Und dann musst du es erstmal auseinanderfalten und dann in Stücke schneiden.
Ist das denn auch ein Fastfood, das man so an der Straße bekommt?
Ja.
Und dann wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Füllungen. Also natürlich einmal, wie wir gehört haben, mit der Käse- und Kräuterfüllung.
Ja.
Und,
wobei, das macht man sich eher zu Hause. Was man Fastfood-mäßig macht, ist, es gibt quasi das armenische Pendant zu dem, was man hierzulande vielleicht als Dürüm-Döner kennt oder als Shawarma aus Syrien.
Mhm.
Gibt es halt auch in Armenien. Das nennt sich, es wurde vom arabischen Wort übernommen, Shawarma heißt das Ganze dort. Oder Armenier nennen das auch Rarsi Khorovats, also gegrilltes aus der Stadt Kars. Kars in der heutigen Türkei, früher eine armenische Provinz.
Mhm.
Und dort wurde sozusagen dieses Kebab zubereiten am Spieß und dann in Lavash einhüllen, wurde dort perfektioniert.
Aha.
Und deswegen nennt man das gegrilltes oder Kebab aus Kars. Genau, und das ist dort Fast Food. Also du nimmst dann wirklich so diesen Fladen, machst dann frisch gegrilltes Fleisch rein, ein bisschen Grünzeug mit rein, ein bisschen Salat. Meistens kommen dann noch Kartoffeln mit rein, was das Ganze noch leckerer macht. Wird dann eingerollt.
Ja, hast du eine volle Mahlzeit dann.
Ist eine volle Mahlzeit, ja. Genau.
Aber ist auch interessant, dass es Fladen, also Teigfladen, ja einmal über die ganze Welt gibt. Ne?
In jeder
Kultur gibt es das.
Überall, wo quasi Getreide zu Brot oder erstmal zu Mehl verarbeitet wird, gibt es eigentlich Fladenbrot.
Ja. Aber diese Zubereitung mit dem Kissen, das ist schon eine ganz besondere.
Das ist nicht ohne. Wir haben ja, Mariana und ich haben ja für unser Buch Jerewan auch einen extra Instagram-Account damals angelegt und auch so unsere Reise dokumentiert. Und wir haben auch Videos davon gemacht, wie wir versuchen, ganz naiv Lavash zu backen.
Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken.
Es ist so witzig. Wir saßen da mit diesen beiden Frauen, die schon seit Jahrzehnten Lavash backen. Das waren Alla und Arif. diese beiden Frauen. Super nette, tolle Personen, die uns das wirklich Schritt für Schritt erklärt haben und eine Engelsgeduld hatten und uns wirklich das perfekt beigebracht haben, aber in der Umsetzung hat es halt bei den ersten Malen nicht so gut funktioniert.
Aber wenn man es theoretisch schon mal erfasst hat, ist schon viel wert. Ne?
Und man sieht dann einfach auf den Videos, wie wir erstens versuchen, das Lavash ganz dünn auszurollen. Das Wirbeln auf den Unterarmen haben die dann gemacht, weil wir hatten halt einfach diese Übung nicht. Das wäre sofort gerissen bei uns. Aber dann wurde es auf dieses Kissen gespannt und dann mussten wir dieses Kissen an die Ofenwand, an die Tornierwand schlagen. Und ich bin grandios gescheitert. Bei mir ist der Teig sofort ins Feuer gerutscht, ist dort verkohlt. Hm. Marianne hatte ein bisschen mehr Glück. Sie hat es geschafft. Mit Mühe und Not hat quasi so eine kleine Ecke ist kleben geblieben.
Du kannst es ja auch nicht, du kannst es ja auch nicht festhalten. Du musst ja wieder raus.
Du kannst nicht wieder reingreifen. Ne? Du verbrennst dir sofort den Arm.
Ja. Aber du sagst, also Lavash gehört dazu, ist auch immer dabei.
Ist immer dabei. Bei,
also
bei jeder Mahlzeit.
Bei jeder Mahlzeit.
Armenier lieben Brot und sie essen Brot zu allem. Wirklich zu allem, auch zu Nudeln.
Gibt es denn viele unterschiedliche Brote dann noch? Gibt es noch andere Brote
dann? Es gibt unterschiedliche Brotsorten, aber die beiden beliebtesten sind Lavash, was ich ja schon erwähnt habe, und Matnakash. Matnakash ist das, was wir tatsächlich hierzulande als Fladenbrot kennen. Meistens ähnlich wie das türkische Fladenbrot. Mhm. Also wirklich so rund, entweder kreisrund oder so ein bisschen oval, schön luftig aufgebacken mit so schönen, sehr porösem, großporösem Teig. Knusprige Hülle, weiches Inneres so und so ein bisschen goldgelb aufgebacken. Und Matnakash bedeutet wörtlich übersetzt mit den Fingern gezogen. Das kommt daher, dass dieser Teig, wenn er schon fertig aufgegangen ist, mit den Fingern tatsächlich in Handarbeit so noch so ein Muster bekommt. Also es wird dann erstmal so ein kleiner Kreis mit den Fingern in den Teig geformt, dann werden noch so Striche gezeichnet. Also es ist eigentlich ganz, ganz süß und daran erkennt man auch armenisches Matnakash, weil das so süß geformt ist. Und dann kommt das in den Ofen, wird kurz aufgebacken und dann ist es ganz, ganz knusprig und luftig locker und es gibt einfach, also es wird eigentlich zu jedem armenischen Essen sowohl Lavash als auch Matnakash gereicht. Schmeckt beides gut, hat beides seine Daseinsberechtigung.
Bekommst du eigentlich beim Erzählen über Essen auch Appetit?
Du, also falls du es nicht siehst, ich sabbere gerade die ganze Zeit.
Wir haben dich extra ins Halbdunkel gesetzt.
Richtig,
und mich auch.
Du siehst es nicht. Nee, es ist wirklich.
Nee,
es
das ist der Tee.
Richtig. Und feuchte Aussprache.
Nun sagst du, gehört Brot immer dazu?
Immer.
Wir sitzen jetzt hier an einem Tisch. Würde dieser, wie lang ist der? Ich würde mal sagen, 2 Meter?
2 Meter ungefähr.
2 Meter und 80 Zentimeter tief, vielleicht 90?
90 würde ich
sagen. Würde der jetzt ausreichen, wenn wir jetzt sagen, wir setzen hier, das wäre natürlich zu wenig. Mhm. Da kriegen wir keine Familie ran, aber wenn wir jetzt hier 8 Leute hinsetzen, würde dieser Tisch ausreichen?
Bei weitem nicht. Das wäre in Armenien der Kindertisch.
Ja?
Ja.
Willst du uns beleidigen, ne? Also, wo sollen wir denn hin mit all dem?
Also, pass auf. In Armenien, oder generell, die armenische Kultur zeigt seine, in der armenischen Kultur zeigt man seine Liebe durch Essen. Und zwar nicht nur den Menschen, die einem nahestehen, sondern auch komplett wildfremden Menschen. Du kannst in Armenien, wenn du in Armenien zu Besuch bist, als Tourist. Du kannst durch die Pampa fahren, durch irgendein Dorf, an irgendeiner Tür klopfen und nach dem Weg fragen. Und die Leute werden dich zu sich nach Hause nicht nur einladen, sondern reinziehen und sagen, wir lassen dich nicht gehen, ehe du mit uns einen Kaffee getrunken hast, einen Kuchen gegessen hast, unsere hausgetrockneten Trockenfrüchte probiert hast. Meine Frau steht gerade in der Küche und macht Eintopf, davon musst du auch unbedingt probieren. Und ich gehe jetzt gleich in den Hinterhof und schmeiße den Grill an. Das musst du unbedingt auch probieren, denn meine Grillmarinade ist die beste.
Also Grill ist schon wichtig auch?
Richtig.
Ja, okay.
Und das ist, ich übertreibe nicht, so ist Armenien. Jeder Mensch, der in Armenien war, wird dir das Gleiche erzählen. Komplett wildfremde Menschen haben dich zu sich nach Hause eingeladen und dich mit Essen vollgestopft, bis du rausgerollt bist. Und dann sagen sie dir beim Abschied noch hinterher, aber du hast doch gar nichts angerührt. Bist du dir sicher, dass du nicht noch Hunger hast? Hier, nimm noch die Reste mit.
Kriegst du auch noch was mit?
Ja. Und du beleidigst sie, wenn du Nein sagst.
Und wahrscheinlich egal, welchen Stand die Leute haben, komplett wie egal. Sie es ist auch finanziell egal, ausgestattet
wie viel, sind. Wie viel Geld sie haben. Ich sag dir, die ärmsten Menschen, die unter den bescheidensten
sind am großzügigsten
heute. Sie würden dir ihr letztes Hemd geben. Hauptsache, du bist glücklich.
Gibt's denn, jetzt mal Reality-Check, gibt's denn in Armenien auch viel Fast-Food, also wie McDonald's, Subway?
Also, jetzt ganz konkret McDonald's zu nennen. Armenien gehört zu den wenigen Ländern der Welt, wo es keinen McDonald's gibt.
Nein.
Gibt's nicht. Auch kein Burger King. Es gibt KFC. Aber es gibt kein
McDonald's. Wie haben die das denn geschafft wohl?
Ich weiß es nicht. Aber es gibt kein McDonald's und kein Burger King. Aber es gibt auch eigene Burgerketten. Und das Schönste finde ich, kurz nach Zusammenbruch der Sowjetunion hat man so ein bisschen in den Westen geblickt und geguckt, was gibt's denn für geiles Fastfood im Westen, und hat sich das so abgeguckt. Und dann wurde, ich glaube Mitte der 90er Jahre, ein Burgerrestaurant in Jerewan eröffnet. Das hieß Queen Burger. Angelehnt an Burger King. Und man hat so ein bisschen versucht, auch dieses Konzept zu kopieren. Ja. Also man hat sich das so abgeguckt, natürlich auf armenische Art.
Ja. Wie heißt da wohl der Whopper?
Der ist da mit Lavasch. Nee, also es gibt auf jeden Fall Fast Food und es gibt auf jeden Fall Convenience. Es gibt auch ganz, ganz viel internationale Küche. Und ich muss dir sagen, so wie das ja immer ist, man möchte halt immer das, was man nicht hat, und man findet immer das toll und erstrebenswert, was für einen nicht alltäglich ist. Was bedeutet, dass ganz, ganz viele Menschen in Armenien eigentlich die eigene armenische Küche als gar nichts Besonderes erachten und gar nicht so viel im Alltag armenisch kochen, sondern sich eher so an internationaler Küche orientieren. Also es wird halt auch da viel Pasta gemacht. Es wird
also wie bei uns.
Wie bei uns. So. Ja. Und was aber jetzt zu beobachten ist, dass in den letzten, ich würde sagen, 5 bis 10 Jahren so ein bisschen gesellschaftlich so eine Wiederbesinnung auf die eigene Kultur entstanden ist. Also auch ganz viele prominente Köche, Foodblogger in Armenien oder auch Restaurantbesitzer machen ganz bewusst diese Rückbesinnung, dass sie sagen, wir kochen jetzt bewusst traditionell armenische Sachen, um das nicht zu vergessen. So. Mhm. Weil ganz viel, was traditionell armenisch ist, wird einfach so selten oder wurde in der Vergangenheit so selten gekocht, dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen, was das ist.
Und vergessen hast du hast es ja gerade gesagt, das Stichwort, also als es denn eine Sowjetrepublik war, da hat man ja wahrscheinlich auch ein bisschen gedacht, wir trimmen die jetzt auch mal ein bisschen auf sowjetische Kost, beziehungsweise auf Einheitskost. Da konnte man wahrscheinlich auch gar nicht so, wie man wollte. Oder hat man immer selber auch angebaut und selber so Mini-Landwirtschaft betrieben.
Selbstversorgung war in Armenien, gerade in der Sowjetunion, ganz, ganz wichtig, weil durch diese Planwirtschaft, gerade da war es wirklich, wirklich schwierig, an ganz, ganz viele Zutaten zu kommen, frische Zutaten. Und deswegen wurde selber ganz viel angebaut, es wurde ganz viel geschlachtet, die Käsereien haben floriert.
Und das war aber auch möglich. Aber also das war dann unter der Hand? Oder wann?
Nö, es war gar nicht unter der Hand, aber Armenien gehörte zu den wenigen Sowjetrepubliken, die so ein bisschen an der langen Leine gelassen wurden.
Ah, okay. Ne?
Aber es war tatsächlich so, dass die armenische Küche in der Sowjetzeit reduzierter war als vorher. Was auch wirklich mit der Planwirtschaft zu tun hatte und so ein bisschen mit der Mangelversorgung, die man hatte. Plus mit dem, was Moskau so diktiert hat. Und wenn Moskau gesagt hat, ey, wir wollen jetzt hier unsere, ich sag jetzt mal, Konserven- und Einmachkultur überall im ganzen Sowjetreich fördern, dann wurde halt vornehmlich das angeboten.
Da wurden auch mal Rezepte umgeschrieben, ne?
Oder es wurden einfach Rezepte entwickelt. Aber was interessant ist, ist, Anfang der 60er Jahre kam in Armenien ein großes Kochstandardwerk heraus, produziert in Moskau, in Russland, auf russischer Sprache. Aber es hieß die armenische Kulinarik, Armianskaya Kulinaria. Und das war ein Buch mit Hunderten, über 300 Rezepten aus der armenischen Küche. Ein Großteil, ich würde sagen so 80-90% wirklich traditionell armenische Gerichte. Aber natürlich so aufbereitet und so geschrieben, dass die gewöhnliche Sowjetbürgerin, die gewöhnliche Sowjethausfrau halt auch an die Zutaten kommen
konnte. Die werktätige gewöhnliche Sowjethausfrau.
Richtig. Ne,
in ihrer wenigen Zeit.
Richtig. Die das dann machen konnte. Aber das wurde wirklich zu einem Standardwerk. Und vorher war es ja so, es gab ja nicht so wirklich diese Kochbuchkultur, weil traditionelle Rezepte wurden einfach innerhalb der Familie von Großmutter über Mutter bis zur Tochter weitergegeben. Ja, man hat nichts aufgeschrieben.
Nee, das war ja auch gewöhnlich,
richtig.
Gängig, ne?
Und nichts Fancyes. Und dann kam dieses Kochbuch heraus und das gehört, also in jedem Haushalt gab es das. Meine Eltern und meine Großeltern hatten das auch.
Habt ihr es noch?
Wir haben es noch. Ich würde es gerne einrahmen, so schön ist das. Und da sind wirklich, also das hat tatsächlich auch geholfen, dieses Wissen über traditionelle armenische Gerichte zu erhalten, denn in der Sowjetzeit wurde einfach auch sehr viel, ich sage jetzt mal russisch und osteuropäisch gekocht. Und das hat dann auch die armenische Küche beeinflusst. Deswegen gibt es in der armenischen Küche oder in dem, was armenische Menschen in Armenien essen, auch ganz, ganz viel, was man aus der russischen, ukrainischen, polnischen, lettischen Küche kennt.
Ich meine, letztendlich sind diese ganzen Küchen ja ein Mix.
Es hat sich alles gegenseitig beeinflusst.
Ganz selten mal irgendein Produkt, das es nur an einem Ort gibt.
Richtig.
Ja, und es gibt es wahrscheinlich in abgewandelter Form dann auch wieder woanders. Du hattest noch ein schönes Beispiel, glaube ich, die Teigtasche.
Die Teigtaschen.
Ja, die gibt es ja auch überall.
Mit irgendeiner Füllung gefüllter Teig, der irgendwie gegart wird, sei es gebraten, frittiert, gekocht, gedämpft, gedünstet, gebacken, alles. Aber Teigtaschen sind so universell und global, die gibt es eigentlich in jeder Küche. Wenn man an mit Fleisch gefüllte Teigtaschen denkt, vornehmlich mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen, kann man das aber zurückverfolgen, woher das kommt und von wann das kommt. Und zwar war das der Einfluss der Mongolen damals. Die mongolischen Reiter hatten ja immer unter ihren Satteln oder bei sich als Proviant Fleisch. Meistens Trockenfleisch. Das wurde dann zerkleinert und dann in Teig eingehüllt. Und dann wurde das gegart im Kessel auf offenem Feuer.
Und war dann wieder Proviant für den nächsten Tag.
War wieder Proviant für den nächsten Tag. Es hat alles an Nährstoffen geliefert. Es hat Proteine geliefert. Es hat Stärke geliefert. Meistens gab es frisches Gemüse, frische Kräuter. Was man dann halt gerade auf dem Ritt so irgendwie pflücken konnte, gab es halt noch mit dazu. Und das war wirklich nahrhaft. Und da, wo die Mongolen hingekommen sind, was ja ein riesiges Gebiet ist, über China, von Ostasien, über Westasien, Zentralasien, bis in den Kaukasus, Osteuropa, dieses ganze Einflussgebiet, überall da gibt es Teigtaschen. Es gibt Pelmeni, es gibt Manti, es gibt Gyoza, es gibt all das und alles ist auf den mongolischen Einfluss zurückzuführen. Und jede Küche hat etwas Eigenes daraus gemacht. Dann gibt es unterschiedliche Arten von Tier, die man da reingepackt hat, unterschiedliche Würzungen, unterschiedliche Teigzusammensetzungen, unterschiedliche Arten, wie man die Sachen gart. Und jedes Volk hat was Eigenes draus
gemacht.
Und
in Armenien, wie heißt es da?
Manti.
Manti, das ist Manti und Füllung dann auch?
Füllung meistens Rindfleisch,
ja.
Oder Lammfleisch oder irgendeine Mischung. Und es gibt ja, also Manti kennt man ja auch aus der türkischen Küche.
Ja.
Armenische Manti sehen aber ein bisschen anders aus. Armenische Manti werden zum Beispiel nicht in Wasser gekocht oder in Brühe gekocht im Topf, sondern sie werden im Ofen gebacken.
Ja.
Und sie sind oben offen. Das sind so winzig, winzig kleine Schiffchen, die oben offen sind. Das heißt, die kleine Kugel Hackfleisch guckt noch oben raus. Das wird wunderschön in so einem Kreismuster, fast wie eine Spirale in so einem runden
Backblech. Das sieht bestimmt toll aus.
Ne? Ah,
habt ihr auch im Kochbuch? Das sieht toll aus.
Und das wird dann in den heißen Ofen gegeben. Es wird knusprig gebacken. Also der Teig wird richtig knusprig. Und dann kommt eine würzige Tomatensauce oben drüber und Knoblauchjoghurt.
Das
ist perfekt.
Joghurt ist aber auch viel im Einsatz, oder?
Joghurt ist viel im Einsatz.
Joghurt eigentlich nur aus Kuhmilch oder aus Schafsmilch?
Aus Schafsmilch. Das Ding ist, dass in Armenien bis zur Sowjetzeit vornehmlich Schaf und Lamm sozusagen die Hauptfleisch- und Milchquelle war.
Mhm.
So. Also es gab Schafmilch, Schafskäse, Schafsfleisch, Lammfleisch. Hammel, Fleisch, alles. Das war quasi das Haupttier, was verarbeitet wurde. Zu Beginn der Sowjetunion war es dann so, dass man gesagt hat, also dass Moskau diktiert hat, Schwein ist in der Haltung günstiger und einfacher. Man kann mehr auf kleinstem Raum halten und man muss nicht, wie bei den Schafen, die ständig über die Felder treiben, sondern die können auch ruhig das ganze Jahr über in ihrem Stall stehen. Hm. Kühe genauso. Also wurde das verbreitetere Fleisch über wenige Jahre dann eher Schwein und Rind. Und Schaf und Lamm wurden immer weniger im Konsum sozusagen.
Ja, verstehe. Und hat sich das zurückentwickelt jetzt?
Nee. Also es wird tatsächlich immer noch Lamm und
aber nicht
es
in
werden
der,
Schafe gehalten, aber nicht in der nicht in dem Ausmaß.
Ja. Was ist mit Fisch? Gut, Süßwasserfisch?
Süßwasserfisch. Es gibt viele Zuchtfische. Es gibt einen großen See in Armenien. Das ist der Sevansee. Das ist ein Bergsee auf ungefähr 2.000-2.500 Meter Höhe. Ist wirklich sehr, sehr einzigartig, weil im Sevansee gibt es eine endemische Fischart, die heißt Sevanforelle. Ishranforelle heißt sie. Ishran bedeutet Prinz oder Fürst auf Armenisch. Mhm. Und die Ishranforelle ist riesig. Also kommt ungefähr auf Lachsforellengröße, wirklich so. Solche Oschis, ich breite gerade meine
Meter,
Arme aus.
Meter
ungefähr, ein bisschen mehr manchmal. Ist aber nicht immer rotfleischig, kommt natürlich auf die Ernährung an, sondern meistens weißfleischig. Das Fleisch ist aber so zart wie bei der Regenbogenforelle und nicht so fest wie bei der Lachsforelle. Und die Ishranforelle, die gibt es tatsächlich nicht außerhalb von Armenien. Das ist wirklich eine eigene Art.
Ja.
Und das ist die präferierte Fischsorte in Armenien. Da aber über die Jahrzehnte hinweg der Sevansee fast leer gefischt wurde, gibt es eigentlich kaum noch Ishranforellen im Sevansee, sondern die werden in Aquakultur in der Nähe vom Sevansee gezüchtet und sind sehr, sehr teuer geworden. Klar, die sind jetzt selten und die werden künstlich gezüchtet.
Und es dauert natürlich lange, bis man mit Neubesatz, bis man die wieder eine Population schafft, die da wirklich dann auch
richtig. Aber Ishranforelle ist wirklich
Größen ausmacht, ja.
Kommt gehört zu den tollsten Gerichten. Man kann ganz viel damit machen. Wir haben zwei Rezepte in dem Buch drin. Das ist zum einen die gedämpfte oder gekochte Ishranforelle, ganz 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 zart.
Aber ich kann, was würde ich da nehmen? Ich würde dann
nimm mal Regenbogenforelle.
Regenbogenforelle, ja.
Und dann gibt es noch die gegrillte Ishranforelle. Da würde ich tatsächlich Lachsforelle nehmen, weil festfleischiger und besser auf dem Grill. Die Regenbogenforelle würde sofort zerfallen. Mhm. Und beides ist super gut. In Armenien gibt es noch ganz, ganz viele andere Varianten. Es gibt zum Beispiel Dolma, so wie wir es kennen, also so in Weinblättern.
Ja.
Ne? Aber mit Forellenfleisch.
Ich liebe Weinblätter.
Mit Forellenfleisch drin.
Ah, das ist mal.
Richtig.
Das ist mal eine Variante.
Gut. Ja. So, 101, Manti. Wir gucken es uns nochmal an.
Wir waren eben nochmal, ich war ja eben nochmal bei dem Tisch, ne? Der ja richtig. Hier nicht ausreicht. Oh, Manti. Das ist ein Kunstwerk.
Das ist ein Kunstwerk, oder?
Da willst du ja gar nicht ran.
Aber einfacher zu machen, als man denkt.
Na gut, du musst die nicht verschließen, die Taschen. Das ist schon mal ganz gut.
Ja.
Und wenn sie aufgehen, ja, das ist gut. Und was
und
ist das Helle dazwischen? Ach so, ist das, nee, das ist nur der Teig.
Das ist der Teig. In der Mitte ist er ein bisschen blasser natürlich. Aber
das hättest du ja mal mitbringen können, ne?
Boah, sag mal. So, auf der Arbeit mal eben, in der Redaktion mal eben.
So, du kannst doch eine Hand am Rechner und mit der anderen Hand.
Richtig. Form. Wir waren beim Tisch.
Was ist dann alles drauf? Also, wir haben wahrscheinlich die Kräuter drauf. Mhm. Wir haben Lavash drauf. Wir haben Joghurt bestimmt.
Ja, es gibt diesen festen Joghurt, diesen abgetropften Joghurt,
ja.
Der fast so frischkäsemäßig ist. Den gibt es. Dann gibt es Rejan. Rejan ist so ein bisschen wie Creme Fraiche. Ganz, ganz fettig oder wie Schmand.
Ja.
So richtig schön oder was isst man zur Tea Time in England? Wie heißt dieses? Clotted Cream.
Ja.
Es ist am ehesten Clotted Cream tatsächlich.
Also rich.
Richtig,
very
richtig
rich.
Reichhaltig. Packt man sich auch aufs Brot zusammen mit den Kräutern, wenn man Bock drauf hat. Das ist sozusagen die Vorspeisenplatte. Ach so, was es noch gibt, ist natürlich kalte Wurst und Schinken-Spezialität.
Vom
Rind.
Vom Rind?
Ja. Und zwar gibt es zum einen Basturma. Das ist Trockenfleisch, gewürztes Trockenfleisch vom Rind und es gibt Sucuk. Ähnlich wie man es aus der türkischen Küche. Schmeckt aber in Armenien tatsächlich ein bisschen anders. Ist auch fester. Und es ist halt einfach diese schöne, richtig gepresste, dunkle Wurst.
Ja, und dann dünn aufgeschnitten.
So. Und dann richtig dünn aufgeschnitten und auch auf Brot.
Und wird alles zusammen eigentlich auf den Tisch
alles,
gebracht?
Alles, was kalt ist, kommt zusammen.
Alles zusammen. Oder also Vorspeisen und dann wird abgeräumt neu oder wird der ganze Tisch vollgemacht mit allem?
Nee, erst kommen die Vorspeisen, dann werden die Vorspeisen weggeräumt, sonst hast du ja keinen Platz mehr. Vorspeisen werden weggeräumt und dann kommt das warme Essen. Deswegen haben wir unser Buch auch tatsächlich unterteilt in warme und kalte Gerichte, weil es gibt im Prinzip keine Vor- und Hauptspeisen per se, sondern es gibt warme und kalte Gerichte. Und je nachdem, worauf du wann Bock hast, kannst du dir das halt auf den Tisch stellen.
Wie lange dauert denn so ein Essen?
Lange.
Ja?
Meistens fließt ja auch Alkohol.
Kommen wir gleich drauf. Alkohol, ja. Kommen wir gleich drauf. Aber gibt es denn bei diesen Hauptgängen oder bei diesen warmen Gängen denn eine Sache, die niemals fehlt? Du weißt, worauf ich hinaus will.
Armenier sind sehr stolz auf ihr Chorovats. Chorovats bedeutet übersetzt gegrilltes. Das ist ganz einfach. So wie Barbecue. Mhm. Chorovats ist einfach eine sehr typisch armenische Methode, Fleisch auf dem Grill oder auch Fisch auf dem Grill oder auch Gemüse auf dem Grill zuzubereiten. Und zwar ist es ist zwar ein Holzkohlegrill, aber das Grillgut wird auf Spieße gesteckt. Aber nicht gemischt, also nicht wie die Schaschlikspieße, diese kleinen, winzigen, süßen Schaschlikspieße mit Zwiebel und Paprika und ein Stück Gulaschfleisch.
Die gibt es
so.
Auch gar nicht mehr, oder?
So,
lange
die,
nicht gesehen.
Die nicht, sondern pro Spieß eine Sorte Produkt. Also du hast pro Spieß Hühnerschenkel, pro Spieß Schweinefleisch, pro Spieß Kartoffeln und so weiter, damit halt alles gleichmäßig gart. Und die Spieße sind lang. Sie sind wirklich lang, also Meter ungefähr.
Mm.
Und die kommen dann auf den heißen Grill, werden schön befeuert von allen Seiten, aber vorher werden sie mariniert und mindestens eine Nacht lang. Und die Marinade macht den Unterschied. Es ist nämlich.
Auch das Gemüse, kriegt das auch eine Marinade? Oder?
Nee, das Gemüse das kriegt keine Marinade. Das kommt einfach ganz, ganz frisch auf den Grill.
Ja.
Aber Fleisch und Fisch bekommen eine Marinade und die setzt sich meistens zusammen aus sehr viel Salz. Es braucht viel Salz. Schwarzen Pfeffer und rotes Paprikapulver. Und das Wichtigste sind Zwiebeln. In die Marinade gehören Zwiebelscheiben. Und da wird das Fleisch eingelegt. Also die Zwiebelscheiben müssen quasi das Grillgut bedecken in der Tupperdose. Und dann kommt das in den Kühlschrank, mindestens eine Nacht, kann da richtig schön durchziehen. Die Zwiebel und die Gewürze und das Salz machen das Fleisch richtig schön zart. Und dann wird die Marinade, also vor allen Dingen die Zwiebeln, werden abgenommen, weil die Zwiebeln sonst auf dem heißen Grill verbrennen würden und dann würde alles verbrannt schmecken. Und dann wird es gegrillt, bis es gar ist. Und dann kommt wieder das Lavash ins Spiel. Das Lavash wird nämlich als Topfhandschuh verwendet oder Grillhandschuh. Du nimmst den Spieß.
Natürlich.
Nimmst ein paar Scheiben so aufeinandergelegtes Lavash, damit das so dick wird wie ein Topfhandschuh.
Ja.
Und ziehst mit dem Lavash das Grillgut vom Spieß ab. Dann ist es in einem Topf oder in einer Schüssel. Und dann legst du das Lavash, was du vorher als Grillhandschuh verwendet hast, wie ein Deckel oder wie eine kleine Schlafdecke auf das Grillgut drauf.
Kissen, Decke, Handtuch.
Kissen, Decke, Handtuch. Also wir lieben es muckelig. Und dann kommt das da drauf. Erstens kühlt es dann nicht so schnell ab. Und zweitens nimmt das Lavash dann noch die Aromen und den Saft vom Grillgut auf. Und am Ende ist alles fertig und man isst alles zusammen. Das Lavash, das Grillgut. Gegrilltes Gemüse wird dann meistens entweder pur serviert. Also wirklich im Ganzen. Eine ganze gegrillte Aubergine enthäutet.
Ach, eine ganze, also okay.
Mhm. Oder eine ganze gegrillte Paprika, auch wieder Haut entfernt. Und dann kommt das auf den Teller und dann wird es halt am Tisch auf dem Teller mit Salz, Pfeffer gewürzt. Oder, das gibt's auch, den Grillgemüsesalat. Den haben wir auch im Buch drin. Da wird das ganze gegrillte Gemüse enthäutet, kleingeschnitten, richtig schön gewürzt, vermischt. Lecker.
Ist eine gesunde Küche auch, ne?
Sehr gesund.
Würdest du sagen, dass man da schon, also ich finde ja, dass man bei traditionellen Küchen auch häufig darauf geachtet hat, wenn man denn die Möglichkeit hat, viele frische Sachen zu verwenden, dass man schon so den richtigen Mix hatte.
Richtig.
Aus Kräutern, Gemüse, Milchprodukten, Fleisch, mhm. dass das schon so natürlich gewählt wurde.
Ja.
Dass das da in eurer Küche so der Fall ist, dass das schon der richtige Mix ist. So.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, ich habe jetzt viel über gegrilltes und Grillfleisch gesprochen, ich habe auch ein bisschen über Fisch gesprochen. Letztendlich ist es aber so, dass ein großer, großer Teil der armenischen Küche vegetarisch und vegan ist. Das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil Touristen natürlich, weil sie Gäste in dem Land sind, immer ganz, ganz viel an Fleisch- und Tiergerichten vorgesetzt bekommen. Das ist natürlich das Edelste, das Teuerste, das, worauf die Armenier stolz sind. Aber das, was den quasi die Essenz der armenischen Küche tatsächlich ausmacht, das sind die vegetarischen und veganen Gerichte, weil da kommen diese sehr frischen und auch haltbaren Produkte zum Einsatz, wo man wirklich auch die Region schmeckt. Das ist alles, was mit Getreide zu tun hat oder mit Reis. Es ist ganz viel in den getrockneten Früchten. Also getrocknete Früchte werden sehr gerne auch in salzigen Gerichten verwendet.
Mhm.
Und sehr viele Hülsenfrüchte. Und das macht auch nochmal den
gesunden
Aspekt.
Linsen, Kichererbsen,
ja. Bohnen.
Und deshalb ist es dann auch so schwer, die zu verorten, diese Küche, nicht? Also weil sie natürlich vieles beinhaltet, was man kennt.
Ja.
Also du kannst ja einmal den Strang rüberziehen von Indien über die Türkei bis in den Balkan und sagen, ja, da ist ja von allem was dabei. Richtig. Was seid ihr denn jetzt? Was ist denn jetzt hier eigentlich?
Richtig.
Was ist denn eigentlich
ist
armenisch?
So schwer zu verorten, aber man kann eigentlich sagen, dass Armenien, die armenische Küche es schafft, die Einflüsse dieser Region und der umliegenden Regionen, überall da, wo Armenier in großen Zahlen gelebt haben, in sich zu vereinen und daraus eine eigene Identität zu entwickeln. Eine christliche Küche, eben mit Fastengerichten, aber auch ganz viel, was mit der christlichen Liturgie zu tun hat. Es gibt einen Kuchen, das ist ein bisschen wie süßes Brot, das nennt sich Gata. Das ist angelehnt an die Hostie aus der Kirche.
Aha,
so.
Ja.
Und wurde halt damals auch in den Kirchen und in den Klöstern verteilt.
Muss es ja auch geben.
Also du merkst, dass obwohl du zum Beispiel arabische Einflüsse hast, hast du dann trotzdem deinen christlichen Aspekt drin. Du hast dann auch Gerichte wie Harissa. Harissa ist ein herzhafter Porridge aus Weizen und Fleisch. Und das sind die einzigen beiden Zutaten. Früher geschälte Weizenkörner und Fleisch.
Aber schon noch ein paar Gewürze und Kräuter.
Hör mir zu.
Okay.
Es ist das einfachste Gericht der armenischen Küche. Pass auf. Früher wurde Lamm verwendet. Heutzutage wird Huhn verwendet, weil Lamm eigentlich gar nicht mehr so verbreitet ist. Und Huhn kocht auch schneller. Und es ist ein sehr, sehr, sehr altes Gericht. Also es lässt sich wirklich über Jahrhunderte zurückverfolgen. Und das geht so, dass die geschälten Weizenkörner in einem Topf mit dem entsprechenden Fleisch, den entsprechenden Fleischstücken und Wasser so lange unter ganz viel Rühren gekocht wurden zusammen, bis ein sämiger, cremiger Brei entstanden ist. Also wirklich Porridge-artig. Und das war natürlich ein sehr stärkendes Essen, sehr schnell sattmachendes Essen, aber damit konntest du wirklich auch große Massen satt bekommen. Und traditionell wurde es in der armenischen Kultur zum Neujahrstag zubereitet und meistens wurde es eine Nacht vorher vorbereitet, weil man sehr lange rühren muss, sehr lange kochen muss. Weizen braucht ja auch eine Weile, bis es gar ist.
Und ist Armenien auch gut zu bereisen? Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen von den Distanzen. Du hast jetzt gesagt, so groß wie Brandenburg ist dann also relativ...
Ist schon klein, ist überschaubar.
Klein und überschaubar. Auch wenn es bergig ist, kommt man dann schon gut von A nach B.
Man kommt sehr gut von A nach B. Und vor allen Dingen ist es so, dass man auch wegen der Sprache keine Angst haben muss. Die älteren Generationen sprechen neben Armenisch sehr gut Russisch, klar aufgrund der Sowjetvergangenheit. Die Jüngeren, und mit Jüngeren meine ich so 40, 30, 20, die können fast alle gut bis sehr gut Englisch.
Ja, super.
Also man kommt wirklich sehr gut zurecht. Und selbst wenn man sich nicht versteht, wenn man an eine Person kommt, die eigentlich auch überhaupt kein Englisch spricht und man selber spricht kein Russisch und kein Armenisch, man schafft es doch immer wieder, sich so ein bisschen mit Händen und Füßen zu verständigen und den Leuten klarzumachen, was man eigentlich will. Und gerade Touristen gegenüber sind armenische Menschen sehr, sehr offen und sehr aufgeschlossen und sehr, sehr hilfsbereit und gastfreundlich. Das heißt, egal, was du für ein Problem hast, du wirst nicht allein gelassen, bis du es gelöst kriegst. Mhm. Und von daher ist es super gut zu bereisen und es gibt so viele touristische Angebote dort. Es gibt dort so Touranbieter, mit denen kannst du quasi deine komplette Rundreise buchen und du wirst dann mit einem Reisebus durch die ganze Republik getuckert und dir wird alles gezeigt. Es gibt thematische Rundreisen, es gibt kulinarische Rundreisen, es gibt Weintouren.
Wein müssen wir ja nochmal ran.
Genau.
Und dann, welches Gericht würde ich als erstes essen? Ich komme jetzt in Jerewan an und sage, was soll ich als erstes bestellen?
Meistens kommst du nachts an.
Ja, ich habe auch Hunger.
Die meisten Flüge landen tatsächlich nachts.
Echt?
Ja, auf dem Flughafen.
Trotzdem, ich habe Hunger.
Und dann gibt's Frühstück. Und armenisches Frühstück ist erstmal, du kriegst armenischen Kaffee. Wenn du türkischen Kaffee kennst, türkischen Mokka, der ist einfach so ähnlich.
Mhm.
Und dazu gibt es meistens Lavash und Matnakash, also sehr viel Brot, Aufschnitt, was ich auch gerade gesagt habe, Pasturma, Sucuk, Butter, diesen festen Joghurt. Und meistens wird dir dann auch noch ein warmes Frühstück angeboten, zum Beispiel im Hotel. Dann kriegst du Lolikov Zvadzech, Tomatenomelette, Tomatenrührei. Es ist super lecker, total einfach, aber im Grunde ist es so ähnlich wie Shakshuka, nur dass bei Shakshuka die Eier ganz bleiben und in Lolikov Zvadzech werden sie verrührt und es wird wirklich zu einem Rührei gemacht. Aber du hast erstmal ein Bett aus Tomaten und ein bisschen Paprikapaste, was du in der Pfanne so weit anbrätst mit Zwiebeln und Knoblauch.
Ja.
Und der Geschmack kommt von den Grundprodukten und dann werden die Eier reingeschlagen, dann wird es verrührt und am Ende kommt entweder frischer oder getrockneter armenischer Basilikum noch so drüber.
Genau, der leicht rote.
Der leicht rote. Und dann kommt das dampfend und frisch auf den Tisch und dann nimmst du einfach so eine handtellergroße Scheibe Lavash und nimmst das so auf mit deinen Fingern und stopfst es dir in den Mund und das ist großartig.
Und ich darf leider noch keinen Wein trinken, weil es ist ja Frühstück, aber Wein, Armenien hat ja nun auch schon eine besondere Bedeutung. Ne?
Armenien hat eine sehr, sehr alte Weinkultur. Es wurde vor einigen Jahren in der Höhle Areni, das liegt ungefähr eine halbe Stunde Fahrzeit von Jerewan entfernt, in dieser Höhle wurde der älteste Weinbottich der Welt gefunden, in dem man Wein gegärt hat. Es wurden auch Reste von Trauben gefunden und Weinreste und dann dieses ganze Equipment, was man halt so brauchte. Genau, also die Weinkultur in Armenien ist sehr, sehr, sehr alt und es gibt einige Wein- oder eine wichtige Rebsorte, das ist tatsächlich die Areni-Rebsorte, auch benannt wie diese Höhle.
Also dann auch eine autochthone Sorte.
Richtig.
Und Rot nehme ich an.
Rot?
Ja.
Kann trocken sein, kann lieblich sein, kann halbtrocken sein. Halbtrocken ist tatsächlich die beliebteste Variante. Und Areni hat als Rebsorte eine ganz, ganz interessante Eigenschaft. Egal wie trocken der Wein ist, er kann staubtrocken sein, er kann an deinem Gaumen verpulvern und super alt sein, der schmeckt trotzdem jung.
Ja.
Und fruchtig. Er behält seine Fruchtigkeit, egal wie alt er ist, egal wie sehr er reift.
Ich habe bewusst noch keinen Wein aus Armenien getrunken, aber also aus Georgien schon, wo ich bislang immer den Ursprung des Weines verortet habe oder die ältesten Funde, aber jetzt habe ich nur was
da
Neues gelernt.
Da streiten sich Armenien und Georgien, aber ich meine, man hat halt den ältesten Weinbottich, da kann Georgien sagen, ja, aber bei uns wurde noch das und das gefunden. Es ist halt so ein kleiner Running Gag. Es gibt ganz viele Sachen, auf die sowohl Armenier als auch Georgier stolz sind und dann wird halt so ein bisschen Spaß ist halber miteinander gekloppt, wer hatte das zuerst, aber im Grunde, es sind halt zwei winzig kleine Länder im Südkaukasus, wo halt einfach auch ganz viel Völkerwanderung hin und her war.
Ja, klingt so, als ob ich da mal hin muss.
Unbedingt.
Dein Lieblingsgericht?
Ist tatsächlich Harissa, was ja? ich eben erzählt habe.
Boah, Harissa, Freund. Muss ich immer denken an Harissa.
Richtig.
Ne, das kann ich mir merken.
Hat zufällig denselben Namen.
Ja, hat aber nichts miteinander.
Es sind aber komplett unterschiedliche ja. Gerichte.
Also nicht vertun.
Nicht vertun.
Ja.
Wenn du in Armenien Harissa bestellst, bekommst du keine scharfe Paste.
Dann werde ich, genau. So, jetzt, wir hatten eingangs gesprochen darüber, dass das Volk der Armenier über die ganze Welt verstreut ist. Und ich wollte doch nochmal wissen, es gibt doch bestimmt, oder es gibt eine ganze Menge berühmte Landsleute von
Richtig.
Dir. Also Charles Aznavour zum Beispiel, der hat aber keinen Jan dran.
Das wurde weggemacht. Es
Ach
gibt
so.
Tatsächlich sehr viele Menschen, die ihren Nachnamen im Ausland dann irgendwann geändert haben. Die Familie von Aznavour gehörte dazu. Sie hießen ursprünglich Aznavourian.
Okay,
das und dann, um es den Franzosen so leicht wie möglich zu machen, haben sie das Jan einfach gekillt. Aber ja, das war Charles Aznavourian. Es gibt noch andere berühmte Armenier.
Ja. Außer dir und Charles.
Außer mir, Mariana und
Mariana,
Charles.
Entschuldigung, Mariana haben wir gar nicht mehr.
Grüße gehen raus.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt, der Name sagt es schon, Kim Kardashian.
Ah,
da hast du das Jan siehste. Auch mit dran am Ende. Es gibt aber auch Cher, die Sängerin Cher.
Das hätte ich jetzt nicht
Und ihr
gedacht.
Voller Name ist Sherilyn Sarkisian.
Ach.
Mhm. Richtig. Ach. Dann gibt es noch Andre Agassi. Arasyan war sein voller Name.
Andre Agassi.
Andre Agassi. Und einer meiner Lieblings-Armenier, von denen lustigerweise die wenigsten wissen, dass er Armenier ist, ist Giorgio Armani. Obwohl es der Name suggeriert.
Natürlich.
Seine Eltern kamen als Genozidüberlebende nach Italien und sein Vater hatte keinen offiziellen Nachnamen, so wie man ihn kennt. Im Osmanischen Reich wurde das Prinzip der Nachnamen je nach Region erst später eingeführt, in der Türkei sozusagen. Und als sie flohen, hatte der Vater eben keinen richtigen greifbaren Nachnamen, aber die italienischen Behörden bei der Einwanderung mussten ihn ja irgendwie ja. registrieren. Also haben sie ihm den Nachnamen Armani gegeben, also der Armenier. Und seitdem heißt die Familie Armani und deswegen heißt Giorgio Armani so, wie er heißt.
Das habe ich nicht gewusst.
Und ich weiß nicht, viele kennen wahrscheinlich die Metalband System of a Down.
Ja.
Das sind auch alles Armenier.
Ja?
Ja.
Ach, ihr seid überall.
Wir sind überall. Und da das hier ein kulinarischer Podcast ja? ist, wollte ich noch auf einen Hamburger Armenier eingehen.
Na?
Du kennst Chibo, die Marke Chibo,
ja.
Chibo Café.
Ja, natürlich. Klar.
Gegründet wurde es, co-gegründet von einem Hamburger Armenier. Seine Mutter war Deutsche, sein Vater war Armenier. Er selber ist in Hamburg geboren und aufgewachsen und hat mit seinem Geschäftspartner zusammen, beides waren Kaufleute, Händler, ja. Eine Firma gegründet und sie waren die Pioniere darin, Kaffee per Post zu versenden, Versandhandel zu machen, oh. deutschlandweit. Und das war super erfolgreich. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und dieser Mann hieß mit Nachnamen Chilingidian. Das ist ein sehr relativ verbreiteter
Chilingidian.
Nachname. Chilingidian. Wird eigentlich zusammengeschrieben, aber um es den Deutschen einfach zu machen, hat sein Vater den Nachnamen gekoppelt. Chilingidian.
Ah.
Also Chilling-Hirian.
Ja, verstehe.
Dieser besagte Sohn, Chilling-Hirian, hat dann mit seinem Geschäftspartner zusammen diesen Kaffeeversandhandel gegründet und sie haben erstmal diese Firma Chilling-Bohne genannt. Und aus Chilling-Bohne wurde Chibo.
Verstehe.
Und nach einigen erfolgreichen Jahren hat er dann seine Anteile an seinen Geschäftspartner verkauft, weil er sich gedacht hat, naja, jetzt bin ich ein reicher Mann, ich brauche meinen Lebtag nicht mehr arbeiten, ich habe ausgesorgt.
Ich gehe jetzt mal chillen.
Chilingidian ist chillen gegangen, aber Chibo existiert weiter und jeder Mensch in Deutschland kennt
Ach,
Chibo.
Ist das cool.
Ja,
ja spannend. Und macht dich das stolz? Dass du, ach komm mal, wir sind überall auf der Welt verbreitet und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Können gar nicht so viele Völker von sich behaupten.
Mhm.
Natürlich gibt es da auch diese dunklen Flecken,
Klar.
haben wir besprochen, aber die sind natürlich, das eine bedingt das andere dann wiederum.
Richtig, richtig. Macht mich das stolz? Ja, auf eine gewisse Art macht mich das stolz, denn ich glaube, das zeigt gerade, wenn es so berühmte Armenier und Armenierinnen im Ausland sind, in der Diaspora, das zeigt eigentlich, wie gut oder wie groß die Resilienz dieses Volkes ist, dass die Menschen trotz Krieg und Vertreibung, trotz Neuanfang in der Ferne, sage ich mal, es geschafft haben, sich nicht nur ein Leben, sondern ein erfolgreiches Leben aufzubauen und wirklich richtig große Sachen zu erschaffen. Und das, natürlich macht mich das stolz, also diesem Volk anzugehören. Das war aber nicht immer so, ne? Als Kind und Jugendliche, gerade in Deutschland, mit Migrationshintergrund.
Nee, da wärst du lieber.
Da möchte man lieber unscheinbar sein, sich anpassen, nicht auffällig sein, nicht irgendwie außergewöhnlich sein. Und wenn man dann armenische Eltern hat, die bei jeder Gelegenheit allen erzählen, wir sind Armenier und kennst du übrigens Chibo, kennst du übrigens Cher, kennst du
ja,
übrigens Charles.
Papa, ja, Papa, ja, ja Papa, Mama. Papa.
Und dann ist einem das irgendwie peinlich und man möchte damit nichts zu tun haben. Aber je älter ich wurde, desto mehr wurde mir auch klar, dass es A, untrennbar mit mir verbunden ist. Ich kann es nicht verleugnen. Und B, ich bin ja auch so. Ich habe ja auch was aus mir gemacht. Mhm. Ne? Meine Eltern sind mit mir 1991 nach Zusammenbruch der Sowjetunion nach Hamburg gekommen. Und wir mussten komplett von neuem anfangen. Wir hatten nichts, wir waren Flüchtlinge.
Ja.
Und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich Journalistin und ich habe ein Kochbuch mit meiner Kollegin rausgebracht. Also es ist schon, das zeigt halt auch schon ein bisschen, wir lassen uns nicht unterkriegen, egal wo wir sind.
Und du hast auch dein Imprint geleistet für die Kultur.
Richtig, das war ja auch ein bisschen unser Ziel, dass wir mit diesem Buch ja nicht nur schöne, nette Rezepte sammeln und veröffentlichen und ein bisschen Hintergrundgeschichte und Kontext, sondern dass wir auch die armenische Küche und damit auch die armenische Kultur hier bekannter machen und zeigen, was diese Kultur eigentlich alles kann und wie gut die schmeckt. Und was wir auch, das ist uns auch sehr, sehr wichtig und das ist uns immer wieder aufgefallen, was uns auch antreibt, ist, dass dieses Buch offensichtlich nicht nur, ich sag jetzt mal, für die nicht-armenische Zielgruppe interessant ist, sondern auch für die armenische Community hier in Deutschland oder ich sag mal die deutschsprachige, auch in Österreich und der Schweiz. Wir bekommen immer wieder, zum Beispiel über Instagram, Nachrichten von begeisterten Menschen mit armenischen Wurzeln, die sagen, das ist so toll, was ihr gemacht habt, weil das hilft mir, hier meine Kultur weiter auszuleben. Es sind vor allen Dingen Nachrichten von ganz, ganz jungen armenischen Menschen.
Toll.
So 18, 20, 25-Jährige, die uns schreiben, wir sind so dankbar, weil wir sind zwar so ein bisschen in unserer Kindheit mit armenischem Essen aufgewachsen. So, meine Oma hat mir das und das und das gekocht. Ich wollte das eigentlich auch immer gerne kochen. Ich dachte aber, das ist so kompliziert und das ist so schwer. Und jetzt habt ihr dieses Buch rausgebracht und jetzt kann ich das endlich. So.
Und das dürfen wir auch nochmal sagen. Es ist wirklich gut und einfach erklärt und es sind keine Zutaten, die jetzt irgendwie aus der Welt sind.
Nee.
Im Gegenteil.
Nee. Das ist überall zu kriegen, die Sachen.
Überall zu kriegen. Ja. Und ich finde es wirklich. Oh, jetzt habe ich hier, guck mal, die gegrillten Hackspieße.
Richtig.
Ist jetzt auch nichts Besonderes, aber sieht so lecker aus.
Ja.
Und ich glaube, es muss auch gar nicht immer das Besondere sein.
Nee.
Sondern es sind ja auch diese Wohlfühlgerichte. Ne? Diese,
und die einfachen
Alltagsgerichte. Dieses Soul Food.
Ja.
Oh. Wo du einfach sagst, das ist einfach so lecker.
Wir haben zum Beispiel so Gerichte drin, also dieses Tomatenrührei ist ein Beispiel, aber auch eins, das heißt Hatsov Zevadzer. Wörtlich übersetzt heißt das Ei mit Brot.
Sag das doch gleich.
Aber es sind im Grunde arme Ritter, aber in salzig.
Arme
Nicht
Ritter.
In süß. Und das Ding ist, dass
ja, klar.
Jeder
ist ja
armenische Mensch uns anguckt wie ein Auto, wenn die erfahren, dass dieses Rezept da drin ist, weil das ist für sie so einfach und so alltäglich, dass das für sie gar nicht in so ein Kochbuch kommt.
Warum schreibst du das überhaupt auf?
Das ist so, als würde ich in ein deutsches Kochbuch Käsebrot reinschreiben. Ja. So, hier, Käsestulle. aber genau das macht tatsächlich die armenische Küche, die wir kennen, für uns aus, dass wir eben nicht nur die Festtagsgerichte oder die außergewöhnlichen oder die teuren oder die edlen Sachen mit reintun, sondern eben auch genau das, was in der armenischen Alltagskultur passiert, was armenische Eltern ihren Kindern täglich nach der Schule machen, wenn die ausgehungert nach den Hausaufgaben heimkommen und sagen, hey, ich will was essen, dann gibt's halt schnell Hatsov Zevadzer, arme Ritter. Mhm. Und ich mache zu Hause für meine Kinder, ich habe zwei kleine Kinder, mindestens wöchentlich genau diese armenischen
die
arme
essen
Ritter.
Das auch.
Und die atmen das weg quasi.
Siehste.
Das ist großartig.
Ich finde es ganz toll, dass ich einen Einblick in die armenische Küche bekommen habe. Ich habe ganz viele Sachen, die ich hier nachkochen werde. Jerewan, die armenische Küche, eine eindrucksvolle Reise durch Land und Kultur. Anna Arejanyan, richtig gesagt. Richtig. Und Mariana Denyan, die leider heute nicht dabei ist, aber Grüße gehen raus, ne?
Richtig.
Ja, ich danke dir ganz herzlich.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat so viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und ich habe echt viel gelernt.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.